Ja, ich freue mich, dass es heute weitergeht mit dem Philipperbrief, das dritte Kapitel. Und ich glaube, das war letztes Mal gar nicht schlecht, am Anfang eine kurze Rückblende zu machen. Und so mache ich das heute auch. Lasst uns kurz anschauen, was ist im zweiten Kapitel passiert. Letztes Mal ging es um die Gemeinschaft. Eigentlich noch genauer. Paulus hat uns ermahnt zur Einigkeit. Also uns als Gemeinde. Paulus ist es ein großes Anliegen, dass wir ganz im Gegensatz von dieser Welt demütig sind und einander höher achten. Er mahnt zu einer Gemeinschaft, in der wir nicht auf den eigenen Vorteil achten. Als Vorbild sollen wir Jesus nehmen. Er achtet überhaupt nicht auf seinen Vorteil. Jesus, ganz im Gegenteil, oder? Er ist vom Himmel herabgekommen auf diese Welt. Er ist Mensch geworden. Er hat die Herrlichkeit seines Vaters verlassen für uns, nicht zu seinem Vorteil, für uns. Und er ist dann ans Kreuz gegangen, ein Opfertod gestorben und wurde so zu unserem Erlöser. Aber er selber hat am Abend vorher noch zu seinem Vater gebetet und gesagt, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Also er hat das nicht für sich gemacht, gar nicht, sondern für uns. Und Paulus sagt, so sollte auch unsere Gemeinschaft sein. Nicht für uns sollen wir etwas tun, sondern für die Gemeinschaft. Und diese Aufopferung blieb aber nicht ohne Folgen. Gott selber hat Jesus dann über alle Namen erhöht. Es ist verheißen, dass jedes Knie sich einmal beugen wird. Ich finde das immer noch eine unglaubliche Vorstellung. Stellt euch nur mal vor, so ein Hallenstadion voll. Aber das ist zu klein gedacht. Land um Land, einmal rund um die Weltkugel. Jedes Knie, also jedes Knie bedeutet halt jedes, wird runtergehen vor diesem Jesus. Stellt euch das mal vor, dieses Bild. Noch nie da gewesen, so etwas. Das wird passieren. So weit hat Gott Jesus erhöht. Und dann ist Paulus noch ein bisschen auf den Einwand eingegangen, ja, Jesus konnte so demütig sein, aber das können wir Menschen ja nicht. Und dann hat er gesagt, doch, das können wir auch. Und dann hat er sich mal selber angeführt und den Timotheus und den Epaphroditus. So als menschliche Vorbilder, die auch diese Demut, die Jesus vorgelebt hat, sich angeeignet haben und denen dürfen wir auch nacheifern. Also das ist so in ganz kurz zusammengefasst im zweiten Kapitel passiert. Und man kann ja die Predigt noch nachhören, dann merkt man, dass da schon noch ein, zwei Sachen mehr dazu waren, aber das ist die Zusammenfassung. Und jetzt sind wir ready, ins dritte Kapitel zu starten. Und das dritte Kapitel beginnt mit dem ersten Vers, wie praktisch, also lesen wir den einmal. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Es macht mir nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, denn das gibt euch Sicherheit. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Eine klare Aufforderung. Komm, wir prüfen uns mal selber. Jeder für sich, ganz leise. Gehörst du zum Herrn? Ja oder nein? Hast du dein Leben Jesus Christus gegeben? Ja oder nein? Freust du dich darüber, dass du zu Jesus Christus gehörst? Ja oder nein? Und jetzt der Einwand. Aber was ist mit Krankheit, mit Schmerz, mit Sorgen? Steht die Freude, zu Jesus zu gehören, über diesen Dingen? Ich habe mir diese Fragen auch gestellt. Und ich habe gemerkt, dass ich es doch immer wieder zulasse, dass meine Freude, dass ich zu Jesus gehöre, von Sorgen, Krankheit und Schmerzen getrübt wird. Sie steht nicht ganz über allem bei mir. Das ist eigentlich nur allzu menschlich, könnte man sagen. Aber Paulus ermahnt die Philipper, sich immer, und immer ist doch sehr ein genaues Wort, immer im Herrn zu freuen. Die Freude, die wir im Herrn haben, ist immer eine echte Freude. Und nichts sollte diese Freude beeinflussen können. Ich sage es jetzt extra in Konjunktiv, weil ich auch finde, dass das echt schwierig ist. Außer natürlich etwas, wenn man unseren Erlöser könnte wegnehmen. Das würde unsere Freude auf jeden Fall beeinflussen. Aber das ist ja nicht möglich, weil Jesus steht über allem und es gibt keine Gewalt auf dieser Erde, die Jesus von uns trennen könnte. Und so sagt eben Paulus, freut euch immer, dass ihr Jesus Christus habt. Und wenn wir uns jetzt noch daran erinnern, dass Paulus, der diesen Brief ja jetzt geschrieben hat, während er diese Zeilen schrieb, im Gefängnis sitzt. Ich finde, dann wird gleich noch einmal mehr sichtbar, dass die Freude darüber, dass wir zu Jesus gehören, über allen Herausforderungen und allen Erschwernissen unseres Lebens liegen sollte. Und Paulus lag im Gefängnis und er sagt, meine Freude, die ist da. Ich hätte vielleicht ein bisschen zuerst gejammert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das echt tough. Die Freude an Jesus. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Das als erstes, bevor es losgeht, was dann nicht gut sein könnte im Leben. Und so passt das irgendwie auch heute schon, nur dieser Einstieg zum heutigen Sonntag. Eben heute gedenken wir auch den Christen, die unter Verfolgung leiden. Man kann ja die Christenheit grob in zwei Kategorien einteilen. Einmal die verfolgten Christen und einmal die verführten Christen. Und es ist leider so, dass, ich sage es, wir gehören zu den verführten Christen. Dass wir verführten Christen unsere Freude eher im guten Leben suchen, wie bei Jesus. Ich glaube, das ist einfach so. Aber Paulus hat es ja schon im ersten Kapitel hier gesagt, unsere Heimat ist doch im Himmel. Also müssten wir auch da unsere Freude suchen. Und die Gemeinde in Philippi, die gehörte nicht zu der verfolgten Kirche oder zu den verfolgten Christen, die gehörten auch, so wie wir, eher zu den verführten Christen. Und vielleicht erinnert Paulus hier darum diese Gemeinde so stark. Eure Heimat ist im Himmel. Freut euch in Christus über allem. Vielleicht hatten die das gerade so nötig wie wir. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Freut euch. Ab Vers 2 lesen wir dann, wie Paulus die Gemeinde vor den Hunden, vor den falschen Lehrern und vor den Verstümmelten warnt. Ich bin ein bisschen verschrocken, als ich das alles so gelesen habe. Also das sind sehr deutliche Worte, finde ich. Und in seiner Sprache ist man sich von Paulus sonst gar nicht so gewohnt, oder? Der beschreibt immer so, ein bisschen hochgestochen, eloquent. Und jetzt hier vor den Hunden, vor den falschen Lehren und den Verstümmelten. Er spricht hier quasi, oder er warnt die Gemeinde vor einer Gefahr, die er auf sie zukommen sieht. Er spricht von Juden, die in die Gemeinde kommen und dort lernen, dass eine äußerliche Beschneidung notwendig ist. Und er dreht Begrifflichkeiten um. Juden selber haben sonst von den Heiden als Hunden abschätzig gesprochen. Er dreht hier einfach so die Begrifflichkeiten um. Er selber ist ja auch Jude. Es kann hier also keinesfalls von einem Judenhass die Rede sein. Vielmehr sieht er seine geliebte Gemeinde wirklich in Gefahr und er tritt den Leuten, die quasi seine Gemeinde bedrohen, entschlossen entgegen. Und er braucht dazu auch scharfe Worte, so um wie seine Entschlossenheit zu unterstreichen. Lasst meine Gemeinde in Ruhe. Und er warnt seine Gemeinde so eindrücklich. Und so führt er dann ab Vers 5 auch aus, dass er sich selber ja auf seine Herkunft etwas einbilden könnte. Er ist aus dem Stamm Benjamin. Immerhin kam der erste König aus diesem Stamm, den Israel jemals hatte. Er ist durch und durch Hebräer, ja nach dem Maßstab des Gesetzes sogar Pharisäer, schreibt er. Und von seinem Einsatz her war er immer tadellos, und das ist untertrieben. Er gab Vollgas. Als Paulus Saulus hieß, gab er Vollgas für die Sache der Pharisäer. Er war der schärfste Verfolger. Keine Reise, keine Suche war ihm zu weit. Er war immer zu 200% am Start. Und in Vers 7 sagt er dann aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, also in diesem alten Leben, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Er hatte viel erreicht. Er wurde geachtet, hatte Ansehen. Und jetzt sagt er, das sehe ich als Nachteil. Das ist nur so ein kleines Zwischentief, weil jetzt in Vers oder danach in Vers 8 wird er bereits wieder leidenschaftlich. Also das Kapitel 3 ist wirklich sehr leidenschaftlich. Jetzt schreibt er, ja wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Nichts als Dreck. Das ist mir hängen geblieben. Seine Abstammung, seine Karriere, seine Hingabe, alle Erfolge, die er gehabt hat. Nichts wie Dreck. Und damit einer Kind mit seiner Abstammung, seiner Karriere, seiner Erfolgen, da war ja auch die Bewunderung, die er genossen hat, das Ansehen, das er genossen hat. Wenn Saulus etwas gesagt hatte bei den Pharisäern, das hatte Gewicht. Und ich denke, das gab auch finanziellen Wohlstand, dieses Leben, das er da geführt hatte. Alles nur noch Dreck, sagt er jetzt. Jetzt, wo er im Gefängnis sitzt. Jetzt, wo er nichts mehr hat, außer die Kleider, die er anhat. Alles Dreck. Stell dir mal vor, du verlierst deinen Job. Du verlierst dein Ansehen, deine finanzielle Sicherheit. Du verlierst sogar deine Freiheit. Und sagen wir noch, du verlierst sogar deine Gesundheit. Würdest du auch sagen, dass das vorher alles wertlos war, weil du jetzt Jesus hast? Aber genau darauf will Paulus hier hinaus. In Vers 9 geht es dann so weiter. Zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Und spannend ist hier, dass Paulus in der Gegenwartsform schreibt. Natürlich hat er sein Leben ja Jesus schon gegeben. Aber er schreibt so, weil er es nicht noch machen muss, sondern weil er betonen will, dass er bis heute zu dieser Entscheidung steht. Im Griechischen wurde die Gegenwartsform häufig auch verwendet, um so etwas Anhaltendes zu unterstreichen. Etwas, das immer noch gilt und etwas, das noch lange gelten soll. Und wisst ihr, es gibt ja Menschen, die geben ihr Leben Jesus und erwarten dann, dass Jesus jetzt für sie sorgt. Dass jetzt in ihrem Leben alles gut kommt. Dass sie eine gute Arbeit bekommen. Sie haben ihr Leben ja jetzt Jesus gegeben. Dass sie Karriere machen können. Dass er für finanzielle Sicherheit sorgt. Oder sogar für finanziellen Reichtum. Dass sie eine tolle Frau finden, falls sie noch ledig sind. Dass sie dann eine glückliche Familie haben. Dass sie ein tolles Ansehen genießen dürfen. Und so weiter. Sie erwarten dann ganz viel von Jesus. Weil sie ihr Leben ja Jesus gegeben hat, soll er jetzt für sie gut sorgen. Sie erwarten quasi, dass ihr ganzes Leben besser wird und Jesus jede Sorge von ihnen fernhalten soll. Aber wer das erwartet, der wird schon nach kurzer Zeit ernüchtert sein. Und so geht es dann diesen Menschen. Sie hatten so viele Hoffnungen in diesen Jesus gesetzt, so viele falsche Hoffnungen, muss ich sagen. Und plötzlich merken sie, dass ihr Leben gar nicht einfacher geworden ist. Nein, es wird ja eher sogar schwieriger. Ein Leben mit Jesus ist nicht einfacher. Ich finde, es ist eher schwieriger. Plötzlich kommen noch geistliche Angriffe dazu. Der Satan hat jemand verloren, der will jemand zurück. Da kommen geistliche Angriffe dazu. Freunde und Familie können vielleicht diesen Entscheid gar nicht verstehen. Und auch da muss man sich rechtfertigen oder sie gehen plötzlich auf Distanz zu einem. Und die Probleme des Lebens, die werden auch nicht einfach so weniger. Und so beginnen diese Menschen zu zweifeln. Bringt mir dieser Jesus wirklich etwas? Geht es mir jetzt besser? War ich vorher nicht vielleicht doch besser dran? Und so nach der ersten anfänglichen Begeisterung kommt Ernüchterung und es fängt so ein schleichender Prozess an, wo sie sich immer mehr von Jesus verabschieden. Vielleicht nicht äußerlich, aber sicherlich innerlich erwarten sie eigentlich nichts mehr und gehen auf Distanz zu Jesus. Und Paulus verhält sich hier anders und er betont, ich stehe immer noch dazu und ich bin glücklich mit dieser Entscheidung und ich werde mich auch in Zukunft anders verhalten. Obwohl sich sein Leben ja auch radikal geändert hat und nach menschlichen Maßstäben, also Saulus vorher und Paulus jetzt, hat sich's ja nicht verbessert. Ich nehme an, so Bekannte oder Freunde, die er hatte, die denken nicht, ja, jetzt Paulus, der ist so viel besser dran, der darf im Gefängnis sein. Der hat nichts mehr. So ein tolles Vorbild. Nach menschlichen Maßstäben ein brutales Downgrade. Aber Paulus sieht die Sache ganz anders. Und das ist so erstaunlich. Alles andere, alles, was er einmal hatte, ist für ihn unwichtig. Wir erinnern uns, Dreck. Hä? Was früher wertvoll war, ist jetzt wertlos. Es hat sich wie sein Maßstab komplett geändert. Mir kommt da die Geschichte vom Bauer in den Sinn, der auf einem Feld einen Schatz gefunden hat. Und dann verkauft er alles. Alles, was ihm mal was bedeutet hat, ist nichts mehr wert, nur damit er dieses Feld kaufen kann, damit er diesen Schatz heben kann. Es zählt nicht mehr, was mal war oder was er gehabt hat oder so. Er wollte diesen Schatz. Er wollte Jesus. Paulus hat begriffen, dass wer Christus hat, der hat eine neue Stellung. Wer Jesus hat, der ist kein Kind des sündigen Adams mehr. So kommen wir auf die Welt. Als Kind des sündigen Adams, in dieser Stammlinie sind wir. Sondern wer jetzt Jesus hat, ist neu ein Kind Gottes. Das ist eine neue Stellung. Als Kind Gottes sind aber auch nicht mehr die gleichen Dinge für uns wichtig wie für ein Kind Adams. Darauf will Paulus uns hier aufmerksam machen. Wenn es Gott gibt und der wirklich unbeschreiblich groß, jetzt können wir alle Adjektive einsetzen, die uns einfallen, unbeschreiblich heilig, unbeschreiblich mächtig, unbeschreiblich liebevoll, all das, was dir jetzt in den Sinn kommt, kannst du einsetzen, oder wenn du an Gott denkst. Wenn es Gott wirklich gibt und er das alles ist, dann zählt doch nur noch, dass wir bei diesem Gott sein dürfen. Dann wird das zum Wichtigsten. Und auch, was wir auch immer auf uns nehmen müssen, damit wir bei Gott sein können, das werden wir dann auf uns nehmen, sagt Paulus. Wir möchten immer näher zu ihm und ihm immer mehr gleich werden. So schreibt es Paulus hier in diesen Versen. Gleich werden, wenn es sein muss, bis in den Tod hinein, schreibt er hier. Weil wir die Hoffnung auf Auferstehung haben. Weil das Leben mit Gott über den Tod hinausgeht. Weil es nicht an dieses Leben gebunden ist, das Leben mit Gott. Ich weiß, dass es doch einige Christen gibt, die sagen, ja, der Philipperbrief, das ist ein langweiliger Brief. Und ich vermute einfach, dass die noch nie sich so von der Leidenschaft von Paulus haben anstecken lassen. Ich finde, Paulus ist längst nicht jedem Brief so leidenschaftlich wie hier in diesem. Und wenn wir das aber, wenn wir das zulassen, dass wir uns anstecken lassen von dieser Leidenschaft, dann sehen wir, wie Paulus Jesus über jeden Bereich in seinem Leben stellt und bereit ist, wirklich mit Hingabe bis in den Tod hinein Jesus zu folgen. Und denken wir daran, Paulus sitzt im Gefängnis und damals im Gefängnis zu sitzen, das hieß dem Tod sehr nahe zu sein. Das war nie, ist nicht wie heute Gefängnis, wo du denkst, da komme ich auf jeden Fall sicher raus. Die Chance war hoch, dass man da nicht mehr rauskommt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ob da mit Paulus nicht ein wenig die Pferde durchgehen, ob er da sich nicht irgendwie so hinreißen lassen hat, irgendwie besonders ein besonders radikaler und leidenschaftlicher Brief zu schreiben. Muss es wirklich bis in den Tod hineingehen? Mir kommt dazu ein Satz von Jesus in den Sinn. Ich glaube, der stützt das bisschen, was Paulus hier sagt. Jesus hat gesagt, Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das hat er über sich gesagt. Jesus ist dieses Weizenkorn, das sterben musste und das dadurch viel Frucht gebracht hat. Und ich habe einen spannenden Kommentar noch gelesen von Hudson Taylor. Und den möchte ich euch auch vorlesen. Es ist unbedingt notwendig, dass wir uns selbst für das Leben der Welt hingeben. Zum Fruchttragen gehört das Kreuztragen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wir wissen, wie der Herr Jesus Frucht brachte. Nicht nur, indem er sein Kreuz trug, sondern auch, indem er daran starb. Wie viel wissen wir von der Gemeinschaft in diesem Tod? Es gibt keine zwei Christusse. Nicht einen für leichtlebige Christen, bestimmten Christus, der Behaglichkeit und Bequemlichkeit kannte, und einen leidenden Christus für außergewöhnliche Gläubige. Es gibt nur einen Christus. Sind wir gewillt, in ihm zu bleiben und so Frucht zu bringen? Wenn wir uns hier an die Verse 10 und 11 erinnern, dann erkennen wir, dass wir hier eine tiefe Sehnsucht nach Jesus zu sehen kriegen. Paulus präsentiert hier wirklich seine tiefe Sehnsucht. Und es mag verrückt klingen, was Paulus hier in diesen beiden Versen schreibt, aber nur für jemanden, der noch nie ganz echt und tief geliebt hat. Stell dir mal vor, deine große Liebe ist plötzlich nicht mehr bei dir. Sagen wir, sie ist auf einen anderen Kontinent gezogen. Am Anfang telefonierst du noch regelmäßig mit ihr, mit ihm, aber nur die Stimme zu hören, das ist nicht das Gleiche, wie sie zu sehen oder ihn zu sehen, wie die Person umarmen zu können. Und so wächst deine Sehnsucht und wird immer größer. Es ist eine große Liebe. Und dann fragst du dich, was dich überhaupt davon abhält, nicht einen Flug zu buchen und dorthin zu fliegen, deiner großen Liebe nachzureisen. Wieso getrennt sein, wenn auch ein Wiedersehen möglich ist? Und ich glaube, bei Paulus ist es hier ganz ähnlich. Seine große Liebe, sein Schatz ist Jesus Christus. Für den hat er alles in seinem Leben aufgegeben, wirklich alles. Und Paulus weiß, wo jetzt seine große Liebe ist, im Himmel, bei Gott. Und Paulus weiß auch, wie Jesus dorthin gekommen ist. Und so hat er das riesige Verlangen, Jesus einzuholen. Instinktiv betritt er den gleichen Weg, den Jesus schon gegangen ist. Paulus war bereit, als Märtyrer zu sterben. Er war nicht nur bereit, auf dieser Welt alles zu verlieren, alles als nichts zu betrachten, er war sogar bereit, diese Welt hinter sich zu lassen, für Jesus. Und Achtung, Paulus hat hier keine Selbstmordgedanken, bei weitem nicht. Nein, er hat eine unbändige Sehnsucht, einfach nach Jesus und ist bereit, ihm zu folgen. Und kein Preis scheint Paulus zu groß zu sein, um bei Jesus zu sein. Enorm erstaunlich. Und wenn er dann in Vers 12 von seinem Lauf, ich glaube, die Stelle kennen alle, von seinem Lauf auf das Ziel zuspricht, dann meint er das Ziel, bei Jesus zu sein und dafür alles hinter sich zu lassen. Ich lese vor. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Ich glaube, wir müssen da gleich noch ein bisschen weiterlesen, ab Vers 14. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Wir alle, die wir vollkommen sein möchten, sollen uns das stets vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch auch darüber noch Klarheit verschaffen. Jedenfalls sollen wir festhalten, was wir bereits erreicht haben. Folgt meinem Beispiel, Brüder und Schwestern, nehmt euch die zum Vorbild, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen schreiben, sie sind Feinde des Kreuzes von Christus. Und was Paulus hier schreibt, das fordert mich echt gewaltig heraus. Es war auch nicht schwierig. Also, es war sehr schwierig, so in der Vorbereitung von dieser Predigt da zu sitzen und zu merken, hey, Paulus ist so viel weiter. Er ist so viel mehr bereit, alles hinzugeben für Jesus. Er ist so viel konsequenter in seiner Nachfolge, so viel geradliniger als ich. Und er fordert uns heraus, in unserer Nachfolge auch so leidenschaftlich zu sein wie er. Ich frage mich, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Also ich bin wirklich, wirklich fest herausgefordert mit diesem Text. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, das sind Luxusfragen. Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Die sich wieder nur Christen stellen können, die unter keiner Verfolgung leiden. Wir können hier unser Christsein leben, ohne dass es ums Ganze geht. Also vielleicht ist das gar kein Luxus, vielleicht ist das ein Nachteil, dass wir das so können. Wir sind in der großen Gefahr, zu lauwarmen Christen verführt zu werden oder gemacht zu werden. Wir wollen das Beste aus dieser Welt und wir wollen noch Jesus. Der Pfeifer und Zweckli, he? Beides. Und diese Option finden wir in den Gleichnissen von Jesus nicht. Und auch Paulus fordert die Christen von damals, und zwar von damals bis heute, dazu auf, im Leben voll und ganz einfach auf Jesus zu setzen. Weil wir nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern jetzt schon Bürgerrecht im Himmel haben. Wir sind nicht mehr Bürger von dieser Welt, sondern wir haben jetzt schon Bürgerrecht im Himmel. Und so macht er dann weiter ab Vers 20. Das abgedruckt habe ich nicht. Ach, hier. Nein, nicht. Ich lese es euch vor. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleicht. An diesem Leib wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Dazu hat er die Macht, wie er auch die Macht hat, sich alles zu unterwerfen. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Siegeskranz, haltet unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr, meine Lieben. Haltet unerschütterlich fest, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist dann bereits der erste Vers von Kapitel 4, aber der gehört noch hier zum Kapitel 3. Und weil das alles wahr ist, darum sagt er eben in Vers 1, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Paulus sagt das aus so tiefer Überzeugung, weil er wirklich dafür brennt. Er hat alles dafür hingegeben. Er sagt, ich nehme jedes Leiden, ich nehme selbst den Tod auf mich. Alles ist weniger, wie zu Jesus zu gehören. Diese Freude, dass wir zu Jesus gehören dürfen, die will ich aus diesem dritten Kapitel mitnehmen. Dass die wirklich über allem steht in meinem Leben. Wir sollen sie höher achten als alles, was wirklich auf dieser Welt passieren kann, weil wir bereit sein sollen, alles loszulassen. Aber so wie Paulus ja von sich selber sagt, dass er noch nicht am Ziel ist, so muss auch ich als Simon zugeben, dass ich Paulus zwar wirklich verstehe, aber noch lange nicht das Gefühl habe, so konsequent meinen Glauben zu leben. So konsequent wie er, Jesus nachzufolgen. Aber vielleicht ist ja das der Grund, wieso Paulus diesen Brief uns schreibt. Weil er uns einladen will, ihm eben nachzufolgen, auch so konsequent unseren Glauben zu leben. Und vielleicht ist es die Frage, die du heute mitnehmen kannst. Möchtest du diese Einladung, die Paulus uns hier in diesem dritten Kapitel ausspricht, möchtest du die annehmen? Möchtest du dich anstecken lassen von Paulus? Möchtest du seinem Beispiel Folge leisten? Jesus höher zu achten als alles in diesem Leben, selbst als der Tod. Ich habe mich für mich beschlossen, ich möchte es versuchen. Das ist das, was ich mal sagen kann. Ich möchte es versuchen. Und ich möchte dafür beten. Und wenn du auch schon weißt, dass du es versuchen möchtest, dann kannst du ja innerlich mitbeten. Und sonst hast du ja noch Zeit, die kommenden Tage, die kommenden Wochen, diese Frage noch zu bewegen. Also lasst uns dafür beten. Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir zu dir gehören dürfen. Und es soll eine Freude ohne Aber sein. Wir wollen aufhören zu sagen, ich freue mich, dich zu haben, aber meine Rückenschmerzen, aber mein Job, aber das Geld, aber sonstige Sorgen. Wir wollen anfangen zu sagen, Jesus, wir haben dich und es gibt nichts, das höher gibt. Und Jesus, wir bekennen auch, noch scheint uns das eine Nummer zu groß. Wir brauchen deine Hilfe. Wie gut, dass Paul uns hier schon mal dieses Kapitel geschrieben hat und uns so praktisch herausfordert. Und jetzt brauchen wir deine Hilfe. Hilf uns, immer wieder zu sehen, dass es nicht die Schwierigkeiten in diesem Leben sind, die zählen, sondern dass wir dich haben, dass wir bereits Bürger im Himmel sind. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du dafür gesorgt hast, dass wir Vergebung haben dürfen, dass du unser Erlöser bist und dass wir jetzt Kinder Gottes sind und nicht mehr Kinder Adams. Jesus, wir brauchen dich. Wir gehören zur verführten Kirche. Und ich will nicht für Verfolgung beten müssen, Jesus. Ich möchte, dass du mir hilfst, auch hier dir ganz und echt nachzufolgen. Hilf uns dabei. Amen.